Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen, in dem wir inspirierende, aufregende und auch mal lustige Geschichten von Frauen erzählen, die die Welt in unseren Augen mindestens mal ein bisschen besser gemacht haben. An meiner Seite die wundervolle, die zum Glück wieder fröhliche, die tollste, beste aller Kims überhaupt, Kim Seidler.
Oh, danke. Ich bin noch leicht angeschlagen.
Ja.
Aber auf einem guten Weg der Besserung. An meiner Seite natürlich die herzliche im Zen, im Hier und Jetzt. Wunderbare, großartige, großherzige Katrin Jakob.
Küsse gehen raus an dich. Ich bin so froh, dass ich dich einigermaßen wohl aussehe, du. Also, ja.
Ja, das war schon was. Mhm. Ich hatte eine Lungenentzündung mir eingefangen. Ja. Und das hat sich wirklich hartnäckig gehalten. Und habe immer noch ein bisschen damit zu kämpfen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sitzen zusammen, weil wir gerne euch eine wunderbare Frau vorstellen möchten. Es wird ein wenig politisch. Das ist bei uns implizit ja eigentlich immer der Fall, da das Wirken unserer starken Frau natürlich auch gesellschaftlichen Einfluss hat. Doch heute geht es auch ganz explizit mal wieder um eine Politikerin, allerdings eine, die leider nicht mehr unter uns ist. Katrin, wen stellen wir heute vor?
Ja, sie schwirrt ja schon länger durch unsere Liste, aber endlich ist es soweit. Heute geht es um eine Frau, die man liebevoll die, Zitat, Mutter Courage des Ostens nannte, weil sie sich mit Herz und der berüchtigten Berliner Schnodderschnauze unermüdlich für die Belange vieler ostdeutscher BürgerInnen einsetzte. Laut des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau sei sie damit, auch wieder Zitat, die Stimme vieler Ostdeutscher gewesen, die sich unverstanden und mitunter ohnmächtig fühlten. Na, ihr ahnt es vielleicht schon, wer sie ist, und steht natürlich auch im Titel unserer Episode, aber Trommelwirbel, Tusch, die Rede ist von Regine Hildebrand, die SPD-Politikerin, die von 1990 bis 1999 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und, Achtung, Frauen des Landes Brandenburg war. Mhm. Sie war also, so kann man das sagen, eine Lokalpolitikerin, die allerdings weit über ihr Bundesland Brandenburg bekannt wurde, obwohl sie wegen ihres doch leider recht frühen Todes gar nicht so lange in der Politik aktiv sein konnte. Doch dazu kommen wir ja noch.
Genau, heute heißt das Ministerium übrigens Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, kurz MSGIV.
Alles reingeworfen.
Das Wort Integration beschreibt dabei natürlich etwas umfänglicher, um was es gesellschaftspolitisch auch im Miteinander von Menschen geht. Mhm. Wir alle wissen natürlich, dass die ehemalige Grenze zwischen der BRD, also Bundesrepublik Deutschland, und der damaligen Deutschen Demokratischen Republik DDR leider
auch
heute
kurz
noch
überlegen. Schon so lange her.
Noch, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Genau. Und auch noch einen gewissen Einfluss hat. Das hat auch mit vielen Missverständnissen zu tun, die sich vor, während und nach der Wende ergaben und die eigentlich bis heute fortdauern. Mhm. Wir fragen uns ja immer ganz besonders, wie das Leben unserer weiblichen Vorbilder seit der Kindheit verlaufen ist. Da machen wir auch dieses Mal keine Ausnahme, denn auch hier zeigt der Werdegang einmal mehr, wie Frauen mit Situationen umgehen, in die sie hineingeraten und dann dafür bekannt und berühmt werden, mit Stärke daraus hervorzugehen. Katrin, in welches Umfeld wurde Regine Hildebrand denn hineingeboren und wie ging es dann für sie weiter?
Also es wurde bestimmt mal irgendwo eine Regine Hildebrand geboren. Unsere Frau der Woche hatte aber einen anderen Nachnamen, als sie das Licht der Welt erblickte. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber dazu kommen wir gleich. Am 27. April 1941, wenn wir diese Episode aufnehmen, ist es gerade mal 3 Tage her, dass sie Geburtstag hatte, wurde unsere Regine als Regine Radischewski in Berlin geboren, und zwar in Ostberlin. Ihre Eltern waren Mutter Gertrud, die lebte von 1908 bis 1997. Meistens Hausfrau, aber auch Betreiberin eines kleinen Tabakladens, und Vater Walter Radischewski, der 1905 geboren wurde und bis 1978 lebte, Unterhaltungsmusiker und Korrepetitor an der staatlichen Ballettschule der DDR. Und ihr fragt euch jetzt, was um Himmels Willen ist ein Korrepetitor? Das ist jemand, der quasi statt eines Orchesters die Stücke am Klavier spielt und musikalische Hinweise gibt, damit die TänzerInnen ihr Stück proben können. Mhm. Und Regine hatte noch einen 4 Jahre älteren Bruder, der hieß Jürgen. Und 1941, also ihr Geburtsjahr, das war ja noch mitten im Zweiten Weltkrieg, da war der noch im vollen Gange und auch die DDR gab es ja noch nicht. Im Gespräch mit dem freien Journalisten Aro Kurt hat Regine kurz vor ihrem Tod ausführlich über ihre Kindheit und Jugend direkt an der Grenze berichtet. Und das war in der Bernauer Straße in Berlin, direkt an der Ackerstraße. Und für diejenigen unter euch, der die Straße nicht sagt, die Bernauer Straße erlangte traurige Berühmtheit, weil der Mauerbau eine Schneise durch sie zog und damit auch durch Nachbarschaften und Familien, also durch das Haus einmal komplett durch. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn ihr da mal seid, könnt ihr auch, da gibt es am ehemaligen Mauerstreifen da so ein so Museum auch, und kann man auch langlaufen, so eine kleine Gedenkstätte. Und Regine konnte sich dabei erinnern, durch welche Winkel und Gassen sie als Kind geflitzt war, als die Besatzungsmächte das ehemalige Nazi-Deutschland unter sich aufgeteilt haben. Und wie sie erst in West-Berlin zur Schule ging und 1953 als Ost-Berlinerin dann auf eine Ostschule wechseln musste. Und sie sagte, wenn sie also bei uns zu Hause aus dem Fenster geguckt haben, waren sie mit dem Kopf im Westen und mit dem Hintern im Osten. Das waren politisch unruhige Zeiten, wie ihr euch vorstellen könnt, in denen Regine dennoch immer ihren eigenen Kopf durchgesetzt und sich dem System auch ein Stück weit verweigert hat. Das blieb auch so, kann ich jetzt schon mal spoilern. Mhm. Was heißt dennoch, vielleicht waren es gerade diese Umstände, die dazu beitrugen, dass sie ihren Gerechtigkeitssinn ausbildete. Was meinst du, war das?
Kim. Genau das. Mhm. An dieser Stelle müssen wir noch einmal kurz erwähnen, dass wir uns die biografischen Daten zu Regine vorwiegend von der SPD Brandenburg oder von anderen ihr eher positiv gestimmten Quellen geholt haben. Aber da geht es dann auch um umstrittige Fakten. Die Einordnung soll natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen. Fakt ist, dass Regine sich als Jugendliche den Mitgliedschaften in der DDR-Staatsjugend, also den Pionieren und der FDJ, Freie Deutsche Jugend, verweigerte, was dich in der damaligen DDR nicht nur zu einem Außenseiter machte, sondern dich auch in Schwierigkeiten bringen konnte. Stattdessen schloss sie sich der jungen Gemeinde der Evangelischen Kirche in Ost-Berlin an. Da sehen wir schon einen ersten Hinweis, dass in ihrem Leben die Religion immer eine wichtige Rolle spielen sollte. Mhm. 1959 machte Regine ihr Abitur an der Max-Planck-Oberschule in Berlin-Mitte. Sie bewarb sich anschließend für ein Studium der Bibliothekswissenschaften, wurde allerdings abgelehnt. Im Sommer 2001, kurz vor ihrem Tod, sprach Regine mit der Humboldt-Universität Berlin über diese Zeit und schrieb die Ablehnung ganz klar ihrer fehlenden Unterordnung innerhalb des DDR-Systems zu. Zitat: Ich war weder, ich kann nicht so gut Berlinern, ich war weder bei den Pionieren noch in der FDJ organisiert. Und das brachte damals Schwierigkeiten mit sich, zur Oberschule bzw. zur Universität zugelassen zu werden. Ich gehörte zur jungen Gemeinde, also der Kirche, die galt Anfang der 50er Jahre noch als konspirative Organisation. Nach dem 17. Juni 1953 hat sich das dann etwas verändert, Zitat Ende. Und dann zitiert Regine dieses Ablehnungsschreiben, das sie offensichtlich aufgehoben hatte. Achtung, jetzt kommt schönstes Beamtendeutsch. Zitat: Die Auswahlkommission hat ihren Bewerbungsantrag zum Studium der Bibliothekswissenschaften eingehend beraten. Leider war sie jedoch nicht in der Lage, eine Zulassung für sie auszusprechen, da die beschränkte Anzahl der Plätze vorrangig von Bewerbern besetzt werden musste, die bereits eine längere erfolgreiche Tätigkeit in der Praxis aufweisen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Bewerbung zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Für die Zwischenzeit müsste dann eine gute fachliche und gesellschaftliche Arbeit durch die Delegierung eines sozialistischen Betriebes erfolgen. Mhm. Zitat Ende.
Boah. Alles klar, okay. Das ist durch die Blume relativ klar formuliert. Du hast dich nicht angepasst, also bist du selbst schuld. Und für Regine war auch der Fall natürlich total klar. Zitat: Das waren die kleinen Gemeinheiten nach dem Motto, gehen Sie mal in eine Produktion, da können Sie sich bewähren. So, Zitat Ende. Und Regine hatte das eigentlich schön geplant mit den Bibliothekswissenschaften, weil sie sehr vielseitig interessiert und lernwillig war. Sie überlegte dann kurz, Krankenschwester in einer kirchlichen Einrichtung zu werden, doch dann tat sich unerwartet eine andere Möglichkeit auf. Wie so oft war es das berühmte Vitamin B, und zwar war eine gewisse Heike Erdmann, eine ehemalige Klassenkameradin von ihr, Tochter des Biologieprofessors an der HU Berlin, also Humboldt-Uni, und der wiederum hat ihr dann überraschend die Tür zu einem Biologiestudium geöffnet.
Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scotts Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last, see Lowe's.com for more details.
Und Offizielle der HU, Regine nannte die ideologisch ausschlaggebende Leute, stimmten schließlich auch zu, unter einer Bedingung. Wenn ich bereit wäre, das junge Gemeindeabzeichen, eine kleine silberne Kugel mit einem Kreuz drauf, an der Universität nicht offen zu tragen, dann sollte es nun klappen. Diesen Kompromiss bin ich eingegangen. Und so hat Regine das Studium dann auch durchgezogen, 1964 abgeschlossen. Und da ihre Lieblingsthemen für die Diplomarbeit schon mit politisch wichtigen Leuten besetzt waren, wählte sie das Thema die Leberaktivitäten bei unterschiedlichen Ernährungen auf dem Gebiet der Tierproduktion. Mit anderen Worten, ihr Gebiet war dann also die Veterinärmedizin. Und ihre Versuchsobjekte dabei waren die wohl unkaputtbarsten Wesen überhaupt, nämlich Ratten. Aber sie hat die Tiere offenbar nicht einfach nur benutzt, sondern sie auch mal mit nach Hause genommen und dort aufgepäppelt. Das als kleiner Trost für uns und alle Tierfreunde und Freundinnen da draußen. Nach ihrem Diplom wurde sie beinahe direkt stellvertretende Abteilungsleiterin der pharmakologischen Abteilung in der Arzneimittelforschung im VEB, das ist Abkürzung für volkseigener Betrieb, Berlin Chemie und VEB, so hießen damals die Staatsbetriebe in der DDR. Mhm. Und diesen Posten hatte sie immerhin bis 1978 inne. Das ist nicht nur mein Geburtsjahr, sondern auch das Todesjahr ihres Vaters, fällt mir da gerade wieder ein. In diese Zeit fiel auch ihre Promotion nämlich 10 Jahre zuvor, im Jahr 1968. Und für die musste Regine ordentlich kämpfen. Sie ist ihrem Doktorvater richtig gehend auf die Nerven gegangen. Und ich glaube, es wurde schon einigermaßen klar, dass auf die Nerven gehen so ihr zweiter Vorname war. Und hat ein Frauenförderprogramm ihres Arbeitgebers Berlin Chemie dafür genutzt. Sie war dann eine sogenannte außerplanmäßige Aspirantin und ab 1968 eben eine Dr. Rer Nat, kurz Dr. Rerum Naturalium, wusste ich auch nicht, also eine Doktorin der Naturwissenschaften. Und das Naturwissenschaftliche hatte sie damit gemein mit einer nicht ganz unbekannten anderen Politikerin aus dem Osten. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wer das war bzw. ist: Dr. Angela Dorothea Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin und, wie ihr vielleicht noch wisst, unsere Folge 40. Von 1978 bis 1990 war Regine dann Bereichsleiterin in der Zentralstelle für Diabetes- und Stoffwechselkrankheiten in Berlin-Ost, Schwerpunkt Diabetesforschung, Mitglied der Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten sowie Mitglied der Biologischen Gesellschaft. Also irgendwie eine ziemlich steile Karriere in der Pharmaforschung. Mhm. Und Stichwort Pharmaforschung sei auch hier nochmal erwähnt. Wir möchten auch noch auf eine weitere zurückliegende Folge erinnern. Und zwar über die erste chinesische Nobelpreisträgerin Tu Youyou. Folge 182 war das. Hört da noch mal rein. Stichwort Malaria.
Richtig, so. Sehr gut. Das auf jeden Fall. Also wir haben ja in vielen Folgen schon berichtet über die Wichtigkeit von Vorbildern, Eltern und LebenspartnerInnen, die ihren Liebsten den Rücken stärken, damit sie solche Karrieren ja auch überhaupt machen können. Und so war das auch bei Regine. Deshalb noch mal ein längeres Zitat aus ihrem Gespräch mit der Humboldt-Universität Berlin. Zitat Anfang: Meine Mutter wollte, dass ihre Tochter dieselben Möglichkeiten hatte wie ihr Sohn. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war immer selbstverständlich. Meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen, nachdem ich 1964 Examen gemacht habe und 66 geheiratet habe, 1968 promoviert, 1969 meine Tochter geboren wurde, zu sagen, na, nun kannst du ja zu Hause bleiben. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und meine Mutter hat das erste Kind genommen und gesagt, ja, mach das, bilde dich weiter, entwickle dich weiter und wir helfen dir, so viel wir können. Die Entwicklung in Ost und West hat sich wirklich sehr unterschiedlich abgespielt. Dieses, ist denn das nicht für die Kinder schlecht, hatten wir überwunden. Es war eine gesellschaftliche Befindlichkeit, die gesagt hat, Lernen gehört dazu, Arbeiten gehört dazu, etwas leisten gehört dazu. Und deswegen waren die Frauen berufstätig. Das war überhaupt keine Frage. Die Voraussetzungen waren dafür ja da. Zitat Ende. Jetzt habe ich schon ein bisschen ihr Privatleben als Erwachsene angeteasert, aber hier geht es erst einmal um diese Selbstverständlichkeit, mit der eine Mutter ihre Tochter einen Karriereweg nahelegt. Das hat natürlich auch mit dem sozialistischen Regime im Osten zu tun. Da muss man jetzt ganz vorsichtig mal einordnen. Wir haben das ja auch mal für euch gemacht, schon in der Frauenrechtsepisode im zweiten Teil. Aber dass dieses Regime natürlich mit Recht Geschichte ist, da es unmenschlich und auch unterdrückend war. Aber einige Aspekte, wie eben die Integrierung von Frauen in alle gesellschaftlichen Bereiche, waren dabei ja auch nicht nur negativ. Mhm. Genau. Trotzdem bleibt klar festzuhalten, was Regines Ehemann Jörg über sie schrieb. Zitat: Das Gerede in der DDR sei auch nicht alles schlecht gewesen, ist ihr, salopp gesagt, tüchtig auf den Wecker gegangen. Sie hat immer deutlich machen wollen, was die DDR-Bürger mit der Wiedervereinigung gewonnen haben und worauf sie nach der Erfahrung mit einer Diktatur gut und gerne verzichten können. Deswegen würde sie die heute aufkommende Verklärung Ostdeutschlands sicher mit unguten Gefühlen sehen. Zitat Ende.
Ja. Genau wegen solcher Fragen ist Regine Hildebrand ja auch später zu einer so starken Stimme für die ostdeutsche Bevölkerung geworden. Dabei war sie ja eigentlich Biologin und hatte umfangreiche Expertise in der pharmakologischen Forschung, also ein 1A-Karriereweg, mit dem sie für alle Zeiten ausgesorgt gehabt hätte. Doch bevor wir zur politischen Phase und damit der Nachwendezeit kommen, noch ein bisschen was zu ihrem weiteren privaten Werdegang. Regine, damals noch Radischewski, heiratete 66 besagten Jörg Hildebrand, der Journalist und Verlagslektor war, dessen Familiennamen sie dann auch annahm und mit dem sie auch bis zu ihrem Tod 2001 verheiratet blieb.
Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scotts Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Kannte ihn bereits seit 1950 aus der Kirchengemeinde. Da war sie 9 Jahre alt, also wirklich auch schon eine sehr, sehr lange Liebe. Und aus dieser Ehe stammen 3 Kinder. Frauke, 1969 geboren, Professorin für Sozialwissenschaft an der Fachhochschule Potsdam. Jan, 71 geboren, und Elske, 74 geboren, SPD-Abgeordnete des Landtags Brandenburg. Ihr seht also, auch ihre Töchter wiederum interessierten sich für soziale Fragen und haben entsprechende Karrierewege eingeschlagen. Der Apfel fällt eben dann doch nicht ganz so weit vom Stamm, während Sohn Jan als Karosseriefacharbeiter dann später tätig war. Mhm. Und Regine selbst war aber auch kulturell sehr interessiert, hat regelmäßig die Staatsoper und die Komische Oper besucht und war sehr gerne im Kino. Und dann war da auch noch das große Hobby, das wir ja beide teilen, also wenn auch nicht mehr aktiv, also du und ich mit ihr. Regine gründete mit ihrem Schwager Herbert Hildebrand 1961 die Berliner Domkantorei, also Singen. Das ist ein übergemeindlicher Chor am evangelischen Berliner Dom. Und Herbert war damals Kantor an der Berliner Versöhnungskirche. Und beide blieben jahrzehntelang dort engagiert. Und den Chor, den gibt es auch heute noch. Der ist noch aktiv, gibt Konzerte und freut sich bester Beliebtheit bei ChorsängerInnen und natürlich deren Publikum.
Oh, das ist eine schöne Geschichte.
Absolut, ja.
Ja, da hat die dreifache Mutter und promovierte Biologin auch mal eben einen bedeutenden Chor übrigens auch mit begründet, den es jetzt über 60 Jahre gibt, also wirklich Chapeau.
Ja, total.
An diesem Punkt könnte man jetzt sagen, läuft bei dir, Regine. Du hast alles erreicht, mach mal langsam, entspann dich mal ein wenig. Doch dann ging es eigentlich ja erst richtig los. Mhm. Denn bekannt wurde Regine Hildebrand ja für ganz andere Dinge als pharmakologische Forschung und Chorgründung. Rund um den Mauerfall engagierte Regine sich in der Bürgerbewegung Demokratie jetzt, die einen wichtigen Anteil bei den Annäherungen zwischen DDR und BRD sowie schließlich der Wiedervereinigung hatte. Diese und andere Initiativen wurden Teil vom späteren Bündnis 90, das wir heute noch als Teil des Namens der Partei Bündnis 90 Die Grünen kennen. Mhm. Regine trat jedoch im Oktober 89 dann in die Sozialdemokratische Partei der DDR, hieß damals SDP, ein, die sich später mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, vereinigte. Dort machte sie direkt Karriere und war als Sozialministerin ab dem 12. April 1990 Mitglied der letzten DDR-Regierung, die endlich frei gewählt werden konnte. Viele haben das ja gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel, ne? Dass es auch nach dem Mauerfall 1989 noch einmal eine neue gewählte DDR-Regierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière, CDU, gab, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum von 6,5 Monaten, vom 18. März 90 bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober. Regine sagte dazu, Zitat, alles ging rasend schnell. Plötzlich war ich in der Volkskammer. Und weil unter den Blinden der einäugige König ist und wir Minister finden mussten, war ich eben über kurz oder lang Minister. So ist es. Zitat Ende.
Interessant, dass Sie die männliche Form sagten, aber das waren ja noch andere Zeiten.
Ja.
Und aus dieser Zeit stammt dann auch die umstrittenste Phase ihres Schaffens, und zwar räumte sie selbst Verstöße gegen das damalige Haushaltsrecht ein und gab zu, ihre MitarbeiterInnen angetrieben zu haben, Zitat, bis an die Grenzen der Legalität zu gehen. Mhm. Etwas Kontext dazu, Regine war ja keine Berufspolitikerin, sondern wurde faktisch ins kalte Wasser geworfen in einer ziemlich chaotischen Zeit des Umbruchs, wie wir eben so schön in dem Zitat gehört haben. Und sie sagte dazu als Zeugin bei einem späteren Gerichtsprozess gegen den Ex-Staatssekretär Detlef Affeld, wie im Tagesspiegel berichtet, aus, Zitat, ich wurde reingeworfen und musste damit klarkommen, Zitat Ende. Das sei dann auch ein paar Monate später in Brandenburg so gewesen. Alte Einrichtungen seien zusammengebrochen, neue Strukturen hätten aufgebaut werden müssen. Es ging immer um Krisenmanagement, sagte sie, und die wenigen Leute hätten mit der Westverwaltung keine Erfahrung gehabt. Und um möglichst viel zu erreichen, habe sie ihre MitarbeiterInnen aufgefordert, bis an die Grenzen der Legalität eben zu gehen. Und Ziel sei gewesen, die Wende für die BürgerInnen erträglich zu gestalten. Niemand habe das Haushaltsrecht bewusst und zum Schaden des Landes gebrochen, meinte sie. Es ging dann wohl um Fördergelder und andere finanzielle Verwaltungsakte. Die Berliner Zeitung beschreibt, dass 1995 bekannt wurde, in ihrem Ministerium seien Fördergelder für eine spätere Verwendung auf schwarze Konten zwischengeparkt worden. Und solche Geschichten 96 räumte dann auch deswegen Hildebrands Staatssekretär Detlef Affeld seinen Posten. Und das Gericht betonte in seiner Kritik an Regines Aussagen, dass sich die Vorwürfe bis in das Jahr 95 erstreckten und ihr außerdem westliche Haushaltsexperten zur Seite gestanden haben. Dennoch wurden die Ermittlungen gegen sie eingestellt und MitarbeiterInnen in deren Verfahren freigesprochen. Und auch Affeld selbst wurde 2000 endgültig vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Regine wurde jedoch vom Brandenburger Landtag wegen ihrer Aufforderung, bis an die Grenzen der Legalität zu gehen, gerügt. Insgesamt ist da dann aber nicht wirklich viel hängen geblieben. Das sei, wollen wir trotzdem an dieser Stelle mal erwähnen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen...
Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get five Scotts Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Des Chaos geschuldet, der da zu den Zeiten des Umbruchs herrschte. Aber ja, wir wollen ihr da mal nichts Böses unterstellen, zumal auch jetzt ohnehin keine Beweise vorliegen entsprechend.
Und Vorlagen offensichtlich.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Für Regina jedenfalls war die Wiedervereinigung laut ihrem Ehemann Jörg, Zitat, ein großer Glücksmoment. Es gab Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, eine freie Presse und auch die freie Schulwahl. Freiheit bedeutete für meine Frau aber immer, Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen und nicht die Freiheit des anderen einzuschränken. Zitat Ende. Regine setzte ihre politische Karriere auch nach der Wiedervereinigung fort und wurde bereits im Herbst 1990 in den SPD-Bundesvorstand und den Brandenburgischen Landtag gewählt. Dort wurde sie, wie eingangs erwähnt, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, zunächst im Kabinett Stolpe. Und das Amt behielt sie auch für 9 Jahre. Besonders wichtig war ihr dabei stets die im Osten grassierende Arbeitslosigkeit und deren sozialen Folgen abzufedern. Dass es ihr nicht annähernd so gelang, wie sie es gerne geschafft hätte, machte ihr zeitlebens erheblich zu schaffen und auch, wenn sie es nicht als persönlichen Misserfolg gewertet hat, Zitat, unter so bescheuerten Bedingungen arbeite ich schon die ganze Zeit, die ich als Ministerin tätig bin, Zitat Ende. Dennoch, und jetzt kommen wir mal zu dem, was Regine in der öffentlichen Wahrnehmung so einzigartig machte, war sie eine extrem beliebte Politikerin, die sich vor allem durch ihr geradliniges Auftreten, ihre No-Nonsense-Attitüde und ihre forsche und schnelle Berliner Schnauze einen Namen machte. Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, sagte einmal über sie, Zitat, weichgespülte Sprechblasen waren ihr ein Greuel. Regine konnte so direkt sein, weil ihr innerer Kompass unanfechtbar war. Zitat Ende. Ein besseres Kompliment kann man als demokratische Sozialpolitikerin, finde ich, kaum bekommen, oder?
Und absolut. Und manchmal wünsche ich mir solche PolitikerInnen mal zurück, die so einen Kompass haben. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, aber solche Unikate, die gibt es heute wirklich, da muss man mit der Lupe nachsuchen. Aber also, ich kann auf jeden Fall diesem Kompliment oder deiner Aussage alles andere als widersprechen. Das ist natürlich schade, dass Geradlinigkeit, Direktheit, Ehrlichkeit so betont werden müssen, weil sie ja offensichtlich häufig fehlen. Aber da würden wir jetzt ohnehin ein Fass aufmachen, wenn wir uns noch weiter darüber aufregen. Das lassen wir jetzt mal lieber. Aber Stichwort aufregen, Regine hat ihren Gang in die Politik vor allem damit begründet, dass sie es einfach als Notwendigkeit sah. Zitat, man kann nicht 40 Jahre lang meckern und dann hat man zufällig gerade keine Zeit. Das finde ich auch sehr schön. Und sie hat diese neue Freiheit so direkt auch als Verantwortung gesehen. Das Thema Zusammenhalt hatten wir hier ja nun auch schon des Öfteren, besonders unter Frauen. Aber Regine wollte ihr Möglichstes für alle BürgerInnen geben und aktiv mitgestalten. Sie galt während ihrer aktiven Zeit als beliebteste ostdeutsche Politikerin, wie gesagt, wurde sie ja die Mutter Courage des Ostens bezeichnet und ihre Tochter Elske spricht da in einem Interview mit der Taz mal etwas kritischer von einer, Zitat, Rolle, die sich irgendwie verselbstständigt hat, Zitat Ende, und einer, Zitat, Würdigung mit Klischees, aber ich denke, da gibt es durchaus schlechtere Zuschreibungen, also das sage ich jetzt als Katrin. Mhm. Die Taz hat dann auch mal ein paar Dinge aufgelistet, die Regine so unternommen hat. Sie hat arbeitsmarktpolitische Sonderprogramme entworfen, im ganzen Land mit Arbeitslosen gesprochen, sich für chronisch Kranke eingesetzt und für Kita-Plätze gekämpft und so weiter und so fort. Bereits 1991 wurde sie vom Deutschen Staatsbürgerinnenverband zur Frau des Jahres gewählt und führte laut fembio.org jahrelang die Meinungsumfragen in Brandenburg als populärste Politikerin an. Und der SPD-Politiker Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, sagte über sie, also sie hat natürlich ein unerhörtes, ein wunderbares Mundwerk gehabt. Sie konnte witzig sein, schlagfertig, laut und leise und sie hat eben ein ganz, ganz starkes Gefühl verbreitet, das sehr ansteckend war. Das Gefühl, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie hat auch ostdeutsches Selbstbewusstsein dargestellt, was für viele Menschen wichtig war, die unter Benachteiligungsgefühlen und Zurückgesetztgefühlen gelitten haben und leiden. Da war sie eine wirkliche Sprecherin und deswegen war sie so beliebt. Und sie war ja auch fast wie ein Naturereignis. Wenn sie auftrat und in Fahrt geriet, dann hingen Menschen und vor allem Frauen an ihren Lippen und waren schlicht begeistert und glücklich. Und es ist so schön, Zitat Ende, dieses Zitat so zu hören, weil es einfach auch so eine Bewunderung widerspiegelt.
Ich Bewunderung weiß nicht, und ich habe sie bildlich vor Augen. Ja. Also egal, ich habe sie nie live richtig gesehen, aber ich kann sie mir leibhaftig vorstellen durch dieses Zitat. Ne?
Absolut, total, ja. Sehr schön.
Leider auch in Vergangenheitsform, denn bei Regine wurde 96 Brustkrebs diagnostiziert. Diese Krankheit hat ja leider viele der Frauen, die wir vorgestellt haben, betroffen. Ich erinnere mich da besonders natürlich an unsere Mashup Against Cancer-Folge, in der wir über Olivia Newton-John gesprochen haben, die sich ja auch stark gemacht hat für Krebsvorsorge und die mit ihrer Erkrankung so offen umgegangen ist. Und auch Regine hielt damit nicht hinterm Berg, vielleicht auch, weil sie schon Erfahrungen mit schweren Krankheiten in der Familie hatte. Denn Tochter Elske litt als Zweijährige an Leukämie, was diese glücklicherweise überlebt hat. Elske war es dann auch, die sich später fragte, ob ihre Mutter sich durch ihr trotz der Krankheit hohes Arbeitspensum und ihre Uneigennützigkeit vielleicht um bessere Behandlungschancen gebracht hat. Zitat, andere wären zu Experten nach Melbourne geflogen. Meine Mutter sagte, meine Krankheit miterlebt zu haben, war viel schlimmer als ihre. Zitat Ende. Regine hat öffentlich viel über die Erkrankung gesprochen. Laut Taz über Chemotherapie, ausgestopfte Büstenhalter und Perücken, also völlig ungeschönt, wie es einfach auch ihre Art war. In dieser Zeit hat sie sich auch viel mit dem Tod und ihrer eigenen Sterblichkeit beschäftigt, aber natürlich mal wieder vor allem zum Wohle anderer Menschen. Ihr Bemühen galt ja ohnehin schon dem Erhalt von Kliniken und Gesundheitszentren oder landesweiten Betreuungszentren für chronisch Kranke, Investitionsprogramme für die Pflege, Bauprogramme für Altenpflegeheime und so weiter. 1999 ist sie dann freiwillig aus ihrem Amt als Ministerin ausgeschieden, weil sie sich geweigert hatte, sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der SPD in Brandenburg an einer Koalition mit der CDU zu beteiligen. Mhm. Sie hätte in Brandenburg lieber mit der PDS weiter regiert, weil sie dort bessere Chancen für ihre Sozialpolitik gesehen hätte. In ihren letzten Jahren rückte dann noch ein leidenschaftlicher Einsatz für todkranke Menschen in den Vordergrund, wie sie es ja selbst leider auch war. Sie engagierte sich für die Hospizbewegung und setzte sich für aktive Sterbehilfe ein.
Am 26. November 2001 ist Regine Hildebrand dann leider an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Und ihr Tod löste große Anteilnahme aus. Wenige Tage vor ihrem Tod wurde Regine sogar noch einmal in den SPD-Bundesvorstand gewählt, was zeigt, wie unersetzlich sie eigentlich war. Und dass sie in ihrer Partei ohnehin regelmäßig mit den besten Stimmergebnissen gewählt wurde, ist da fast nur eine Randnotiz. Im Jahr 2001 wurde sie noch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt und konnte auch ihren 60. Geburtstag mit vielen GratulantInnen feiern. Und zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes hat Regine mit der Berliner Zeitung gesprochen und sich erst einmal über die Querschüsse der CDU gegen die Verleihung aufgeregt. Aber vor allem hat sie über die vielen Zuschreibungen ihr gegenüber reflektiert. Wir hatten es ja schon gesagt, Berliner Kodderschnauze, Maschinengewehr Gottes, Investitionsschreckschraube, da muss ich auch noch mal zweimal lesen. Das klingt fast ultimativ liebevoll, muss ich sagen. Und aber richtig genervt hat Regina eigentlich nur diese Überhöhungen wie Mutter Teresa von Brandenburg. Und generell hat Regine laut Berliner Zeitung viel lieber über Politik gesprochen, als die Krebstante der Nation zu sein. Mit der Mutter Courage konnte sie sich dann doch irgendwie anfreunden. Zitat: Wenn mit Mutter Courage des Ostens einfach eine couragierte Ostfrau gemeint ist, die die Leute ermuntert und was bewegt, dann ist das in Ordnung. Das will ich nämlich wirklich sein. Zitat Ende.
Ja, wir können festhalten, das war sie ganz bestimmt. Eine starke, couragierte Frau, die sich unermüdlich für andere eingesetzt hat, gerade wegen ihrer Authentizität unglaublich beliebt war und kein Blatt vor den Mund nahm.
Regine war unbequem, hat laut ihrem Ehemann auch innerhalb der Landesregierung des Öfteren genervt, um für ihre Sozialpolitik zu kämpfen und Gelder für wichtige Projekte bewilligen zu lassen. Und sie war so herrlich unbequem, so würde ich es zumindest nennen.
Ja, ich finde diese Bezeichnung trifft es mit großer Wahrscheinlichkeit auch eher. Wir kennen ja immer diese stereotypische Sichtweisen auf Frauen und Männer. Deswegen glaube ich, herrlich unbequem oder fraulich unbequem ist perfekt. Ja. In jedem Fall war sie eine Frau, die bei allem, was sie tat, vor allem an andere dachte. Und davon kann es eigentlich nie genügend Menschen geben.
Ihr Lebenswerk wirkt bis heute nach. So gibt es seit 2002 den Regine-Hildebrand-Preis der SPD, der jedes Jahr am 26. November, also ihrem Todestag, verliehen wird. Und ausgezeichnet werden, da zitieren wir mal ganz unverblümt aus Wikipedia, Personen oder gesellschaftliche Gruppen, die sich im Sinne Regine Hildebrands für die innere Einheit Deutschlands in Ost- und Westdeutschland engagieren, gegen Rechtsextremismus und Gewalt wirken und für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit eintreten.
Wunderbar. Da fällt mir auch unsere Episode mit das Interview mit Sophia Oppermann ein von Gesicht zeigen. Ne? Inzwischen sind auch mehrere Schulen und ein Hospiz in Frankfurt nach Regine benannt.
Oder.
Frankfurt Oder, ja. Mhm. Zum Abschluss möchten wir natürlich auch noch ein längeres Zitat bringen von Manfred Stolpe, ihrem früheren Ministerpräsidenten, anlässlich der Verleihung des Großen Verdienstkreuzes der ersten Klasse, also des erwähnten Bundesverdienstkreuzes. Zitat: Wer je mit ihr zu tun hat, erfährt, mit welcher Vehemenz sie für die Sache der Frauen streiten kann. Probleme und Bedürfnisse von Frauen sind ihre Herzensangelegenheit. Ihr Eintreten für das Thema Kinderbetreuung, um die berufliche Unabhängigkeit von Frauen zu ermöglichen, war ein besonders schwerer Kampf, weil sie gegen einen gesellschaftlichen Trend arbeiten musste. Ein Trend, der von Frauen aus dem Osten nicht akzeptiert wird. Im direkten Gespräch ist Regine Hildebrand am überzeugendsten. Sie verblüfft durch ihre entwaffnende Ehrlichkeit, besticht mit der Unkonventionalität ihrer Ideen, überzeugt durch die Schärfe des Arguments. Regine Hildebrand reist mit durch ihren Optimismus, durch die Kraft und Zuversicht, die sie ausstrahlt. Trotz ihrer schweren Krankheit ist sie von dieser Haltung kein Jota abgewichen.
Ach ja. Und wer jetzt auch schon Pipi in den Augen hat, dann haben wir zum Glück auch noch was Lustiges, denn Regine wurde des Öfteren auch mal parodiert und zwar von niemand Geringerem als Anke Engelke, damals in der Wochenshow auf Sat.1 und leider können wir keine Ausschnitte dazu finden. Wer was hat, also auf jeden Fall her damit und natürlich auch bei allen anderen Anliegen gerne schreiben. Und warum wir das wissen, ist deswegen, weil uns Daniel in dieser Folge unterstützt hat. Grüße gehen raus, Daniel. Du hast diese Wochenshow immer sehr geliebt und deswegen kannst du dich erinnern, weil ich kann es nämlich nicht mehr.
Ich war ganz erstaunt.
Ja, total.
Ja, haben wir am Ende noch ein schönes Zitat von der lieben Regine, während gleich unsere Abspannmusik einsetzt.
Aber na klar doch, als wäre ich nicht darauf vorbereitet. Und sie sagte, wie ich es finde, Deutschlands beliebteste Politikerin zu sein? Ja, nicht, finde ich das. Wenn sie alle verschissen haben, muss ja einer nach oben. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.